Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich sagte schon wieder Epheserbrief. Und was soll ich sagen? Ich auch möchte heute aber auch mit der Reihe zum Epheserbrief zu Ende kommen und die letzten Verse predigen. Und das ist im Kapitel 10 Epheserbrief, im Kapitel 6 Epheserbrief 6, die Verse 10 bis 20 hauptsächlich. Das werden viele von euch kennen, bekannt als die Waffenrüstung Gottes. Die letzten Verse 21 bis 24 lese ich aber der Vollständigkeit halber auch noch dazu, wenn ihr mitlesen möchtet, also Epheser 6 ab Vers 10. Ich lese nach der Zürcher Bibel. Und schließlich, werdet stark im Herrn und in der Kraft, die von seiner Stärke ausgeht. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr dem Teufel und seinen Machenschaften entgegentreten könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in den Himmeln. Darum greift zur Waffenrüstung Gottes, damit ihr widerstehen könnt am bösen Tag und, nachdem ihr alles zu Ende gebracht habt, bestehen bleibt. Seid also standhaft. Gürtet eure Hüften mit Wahrheit. Zieht an den Panzer der Gerechtigkeit. Tragt an euren Füßen als Schuhwerk die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Und, was auch kommen mag, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Pfeile des Bösen abwehren könnt. Empfangt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, der Gottes Wort ist. Von Gebet und Fürbitte lasst nicht ab. Betet alle Zeit im Geist und dazu seid wach. Seid beharrlich in der Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, dass mir, wenn ich den Mund auftue, das rechte Wort gegeben werde, um in aller Freiheit das Geheimnis des Evangeliums kundzutun. Ihm diene ich als Gesandter in Fesseln, damit ich in ihm den Mut und die Freiheit gewinne, das Wort zu verkündigen, wie es meinem Auftrag entspricht. Damit aber auch ihr wisst, wie es mir geht und was ich tue, wird Tychikus, mein geliebter Bruder und treuer Diener im Herrn, euch alles berichten. Ihn schicke ich eben darum zu euch, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht und er eure Herzen tröste. Frieden wünsche ich den Brüdern und Schwestern, Liebe und Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben. Sie wird nie vergehen. Ja, so hört er auf, der Paulusbrief an die Gemeinde in zum Beispiel Übach-Palenberg. Und schließlich, sagt Paulus, also zum Schluss seines Briefes. Und ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen irritiert. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber ich bin ein bisschen irritiert, dass wir jetzt am Schluss dieses Briefes aufgerufen werden, wachsam zu sein und stark und kämpferisch. Als wären wir im Krieg. Dabei haben wir doch ganz kräftig gehört in diesem Brief, dass der Kampf entschieden ist und dass Jesus gesiegt hat und dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Ja, mehr noch, wir sind dieser Welt schon entkommen, haben wir gehört. Wir sind nicht mehr auf den irdischen Schlachtfeldern, sondern wir sind auf den Wiesen des Himmels. Kapitel 2, die Verse 4 bis 6. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht, obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen. Durch Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben, in Christus Jesus. Halleluja! Amen! Amen. Ja, da hätten wir jetzt aber doch vielleicht gedacht, oder besser gesagt, wir hätten nicht gedacht, dass wir jetzt doch wieder in den Kampf ziehen müssen. aber Paulus ist kein Schwärmer. Also keiner, der die Wirklichkeit des Lebens nicht anerkennt. Das gilt, was wir gehört haben. Und es kann passieren, dass, wenn einem das Evangelium von der Befreiung durch Jesus so groß wird und das Herz so erfüllt, dass wir ein bisschen überschnappen. Darf man im Heiligen Geist auch. Man darf sich darüber freuen. Aber man muss dann irgendwann auch wieder Bodenhaftung gewinnen. Manchen fällt das schwer, hat es immer wieder gegeben, vielleicht nicht so sehr bei uns hier in Übach-Palenberg, wir sind alle recht nüchtern drauf, in Düren auch nicht. Aber mir sind immer wieder mal Leute begegnet, die davon so erfüllt waren, dass sie was anderes gar nicht mehr hören wollten und die es gar nicht wahrhaben wollten, dass wir aber doch immer noch in dieser Welt leben. Und ja, was soll ich sagen? Ich denke auch, wenn wir das so hören, hat man schon den Eindruck, dass das Christenleben ein bisschen schizophren ist. Christen leben sozusagen in einer Spaltung. Und die macht unser Leben ganz schön spannend, liebe Schwestern und Brüder. Gespannt leben wir in diesem Zwiespalt zwischen dem schon gerettet und im Himmel und dem noch nicht und noch auf dieser Erde unterwegs. Schon erlöste Himmelskinder und doch noch nicht frei vom Kampf im Schlamm dieser Welt. Der Schlamm dieser Welt, der Sündenschlamm. Der perlt zwar an uns ab, denn wir sind imprägniert durch das Evangelium. Aber der Teufel bewirft uns trotzdem immer wieder mit Schlammklumpen, in diesem Bild gesprochen. Und das müssen wir wahrnehmen, weil sonst könnte es doch sein, dass wir wieder im Schlamm ersticken. Und das soll doch nicht sein. Und das muss auch nicht sein. Wir können uns wehren. Und wir sollen das auch. Und dafür hat Gott uns alles gegeben, was wir brauchen. Das sagt Paulus nun hier am Schluss des Briefes an die Gemeinden. Und eben auch an die Gemeinde in Übach-Palenberg. Also schauen wir uns mal an, was Gott uns da bereitgelegt hat, dass wir es anlegen und damit umgehen, die geistliche Waffenrüstung. Und ich sage es vorneweg ganz klar, es ist eine geistliche Waffenrüstung. Wir reden geistlich und nicht fleischlich und schon gar nicht allzu menschlich. Nein, wir fallen nicht wieder zurück in das Weltschema. Wir führen keinen heiligen Krieg und schlagen Menschen tot. Und wenn in der Vergangenheit Christen und auch Kirchen das getan haben, dann hatte der Teufel sie besiegt. Dann war nämlich genau das passiert, was nicht passieren sollte, dass sie wieder versunken sind im Sündenschlamm des Teufels. Unser Kampf, liebe Schwestern und Brüder, geht nicht mit Fäusten und auch nicht mit Raketen. Unser Kampf geht mit dem Wort Gottes und mit Gebet. Aber umso schlagkräftiger ist er. Also betrachten wir mal unser Arsenal. Der Gürtel der Wahrheit. Seid also standhaft, gürtet eure Hüften mit Wahrheit. Während Paulus das schreibt, hat er wahrscheinlich, er sitzt ja auch im Gefängnis, jeden Tag vor Augen, so einen römischen Legionär, und beschreibt nun anhand dieser Rüstung, was er hier die geistliche Waffenrüstung nennt. Also er hat so einen römischen Legionär vor Augen und zuerst muss so ein römischer Soldat eben das Untergewand anziehen. Und dieses Gewand wird fixiert, damit es nicht so rumschlabbert, mit einem Gürtel, dass man da nicht drauf tritt und umfällt, mit einem Gürtel. Der Gürtel, der unser ganzes Leben zusammenhalten muss, ist die Wahrheit. Von Natur aus leben wir Menschen nämlich mit einer Lebenslüge. Alle. Alles gut. Alles prima. Ne? Wie ist es? Jod. Alles in Ordnung. Auch im Blick auf Gott sicher das. Man macht sich über seinen eigenen Zustand immer etwas vor. Und hinter dieser Lebenslüge, da steht Satan, den Jesus den Vater der Lüge nennt. Wenn ein anderer knicksig und knausrig ist, dann nennen wir ihn einen Geizkragen. Wenn wir so handeln, sind wir sparsam. Wenn der andere eine Kritik anbringt, dann ist das Lieblosigkeit. Bei uns ist das Aufrichtigkeit. Ich bin halt geradlinig. Wenn der andere stur an seinen Vorstellungen festhält, dann ist das Rechthaberei. Bei uns selbst bezeichnen wir das Gleiche als Charakterstärke. Wer aber den Gürtel der Wahrheit anlegt, liebe Schwestern und Brüder, der hört auf, sich und Gott etwas vorzumachen. Der wird ehrlich vor Gott. Der gibt zu: Herr, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Ich bin schwach. Ich mache Fehler. Ja, ich war neidisch. Ich war lieblos. Ich war undankbar, unzufrieden. Ich habe mich treiben lassen von meinen Trieben und Wünschen. Ich habe dir nicht vertraut, dich nicht geehrt. Herr, bitte vergib mir meine Schuld und hilf mir, immer mehr ein Mensch nach deinem Herzen zu werden. Wahrhaftig und ehrlich werden vor Gott und den Menschen, das gibt uns Standfestigkeit und Sicherheit. Der Panzer der Gerechtigkeit. Zieht an den Panzer der Gerechtigkeit. Über das mit dem Gürtel gebundene Unterwand kommt ein Brustpanzer. Eine Rüstung, die das Herz schützt. Das Herz steht, wie ihr vielleicht wisst, in der Bibel für das Personenzentrum, da, wo ich ganz ich bin. Und so wie die Rippen das Herz unseres Körpers schützen, so soll uns auch der Panzer der Gerechtigkeit Schutz bieten. Eine Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist, ist aber nicht irgendeine, die wir uns selber zusammenbasteln können, sondern es ist natürlich Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit, die er uns schenkt. Weil Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, werden uns unsere Sünden vergeben. Gott spricht uns gerecht. Gott spricht uns frei von unserer Schuld, ganz ohne unser Zutun. Und der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der bedeutet dann so viel wie: Lass dir nicht einreden, wenn du scheiterst. Das war jetzt aber zu viel. Jetzt hast du es vergeigt. Jetzt kann Gott dich nicht mehr gebrauchen. Lass dir das um Himmels Willen nicht einreden, sondern leg den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Wenn du auf der Sünde ausrutschst und hingefallen bist, dann lass dir helfen. Steh wieder auf und dann komm zu Jesus und bitte ihn um Vergebung. Jesus steht für dich ein und er schenkt dir seine Gerechtigkeit. Alle Anklagen, alle Schmähungen müssen abprallen am Panzer der Gerechtigkeit. Das eigene Gewissen, das uns belastet, genauso wie die Worte von Menschen oder Lebensumstände, die, wie wir so sagen, uns ans Herz greifen. Prallen ab. Die Stiefel des Evangeliums. Tragt an euren Füßen als Schuhwerk die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Stiefel ermöglichen das Gehen über gepflasterte Straßen. Wir stellen uns wieder nicht das Römische Reich vor, eine große Leistung, dieses Straßennetz, hervorragend gepflasterte Straßen. Aber auf diesen Straßen muss man mit gutem Schuhwerk gehen. Und das sind die Stiefel, um die es hier geht. Damit kann man dann lange Wege schnell zurücklegen. Und ich denke, das ist natürlich ein Bild für unseren missionarischen Auftrag. Und auch Leute wie ich, die sagen, dass sie ja beim Bibellesen ganz allein und ganz ohne Gemeinde zum Glauben gekommen sind, konnten das doch nicht ohne Menschen. Menschen, die auf Jesus hingewiesen haben. Sei es der Klassenkamerad, von dem ich euch hin und wieder schon mal erzählt habe, oder verschiedene Prominente, die mich beeindruckt haben, dass diese Leute Christen waren und sich dazu bekannt haben, das hat mich beeindruckt. So war das bei mir zuerst. Aber woanders sind es eben die Eltern. Oder es ist ein Arbeitskollege oder Nachbarn, ganz egal. Das Evangelium jedenfalls ist eine ansteckende Gesundheit und wird von Mund zu Ohr übertragen. Und das heißt, mach dich auf den Weg für die gute Nachricht von Jesus. Lass dich nicht lähmen, lass dich nicht lähmen von der leisen Stimme in dir, die vielleicht sagt: Och, was willst du den anderen erzählen? Ne? Du bist ja nun nicht gerade ein vorbildlicher Christ, Hast heute Morgen vergessen, stille Zeit zu machen? Und was heißt überhaupt für dich Glauben? Was willst du den anderen erzählen? Nein. Oder, ach, die Leute interessiert das alles auch gar nicht. Die sind auch so glücklich. Lass sie doch in Ruhe. Bringt doch sowieso alles nichts. Nein. Paulus sagt, lasst euch um Himmels Willen nicht von dieser lähmenden Stimme abhalten, sondern geht los und erzählt anderen Menschen von eurem Glauben, so wie es die Situation jeweils ermöglicht. Ihr merkt das schon und dann macht den Mund auf. Zieht die Hausschuhe der Gleichgültigkeit aus und zieht eure Wanderstiefel an mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Und gerade kommt mir so ein Gedanke, nicht? Mit der Bereitschaft. Mehr muss gar nicht sein, den Rest tut ja Gott. Du musst nur bereit sein. Lass dich mal drauf ein, du wirst was Gutes erleben. Nutzt die Chancen, die sich euch bieten, um andere einzuladen zu Jesus. Ein Wort der Ermutigung, des Trostes, den Hinweis, dass Beten hilft. Man könnte es ja mal probieren. Ein neues Testament, jemandem schenken. Ein gutes christliches Buch. Einladen, mitzukommen in den Gottesdienst und. Seid mutig. Macht euch auf den Weg. Mit dem Schild des Glaubens. Der Weg kann gefährlich sein. Aber wir haben den Schild des Glaubens. Was auch kommen mag, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Pfeile des Bösen abwehren könnt. Und da kommen uns Bilder vor Augen, die ihr sicherlich auch schon alle gesehen habt. Die römischen Söldner waren mit so einem Langschild ausgerüstet. So ein großes, rechteckiges Ding. Fast so groß wie der Soldat selbst. Und im Glauben kommt es darauf an, dass wir unsere Position hinter diesem Langschild einnehmen. Den Schild des Glaubens. Wie kann man das denn praktisch machen? Ich weiß, dass das ja unter uns ein bisschen verpönt ist, so mit Zeichen und Symbolen. Es kann aber trotzdem hilfreich sein. Wenn es dir hilft, dich bewusst hinter den Schild des Glaubens zu stellen, dann kann das nicht verkehrt sein. Was könnte das denn sein? Bewusst ein Kreuz am Hals zu tragen. Letzten Sonntag sah ich einen jungen Mann, der hatte ein sehr großes Kreuz umhängen. Ich hoffe, er meinte es auch so. Kann man ja immer fragen. Aber wenn du es so meinst und es dir hilft, unter der Kleidung, aber hier ist das Kreuz, du legst die Hand drauf und weißt, der Herr schützt mich, kann helfen. Oder auch das Kreuzzeichen. Ist doch was Katholisches. Nö, gar nicht. Luther hat das auch Zeit seines Lebens gemacht. Es geht ja um das Kreuz und dass ich es mir bewusst mache. Und dann ist das mit dem Schild ganz besonders eindrücklich, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe das öfter gemacht, als ich im Altenheim mit Kurt die Gottesdienste gemacht habe, weil das da üblicher war. Und ich merkte, das tut mir gut. Und es wird mir sehr deutlich, ja, Jesus schützt mich. Da ist ein Schild vor mir. Ich verlasse mich auf Jesus. Aber du kannst es dir natürlich auch selber sagen, bevor du dich auf den Weg machst. Als Gebet, Jesus, schütze mich, berge mich, stell dich vor mich, geh du vor mir her. Und dann gehst du los. Und da gibt es viele Pfeile, die auf uns zufliegen, das wissen wir auch. Diese Pfeile haben viele Namen. Entmutigung, Enttäuschung, Zweifel, so vieles, was am Glauben nagt. Feurige Pfeile, die verletzen. Wir fühlen uns getroffen. Es brennt. Die feurigen Pfeile, sie können anstecken und niederbrennen, was von ihnen getroffen wird. Und auch als Christen kommen wir immer wieder an Punkte, wo es brenzlig wird. Wo wir ganz ernsthaft fragen. Vielleicht nur im stillen Kämmerlein, uns allein. Aber wir fragen, warum jetzt das? Ja? Warum ist das jetzt passiert? Warum muss ich das jetzt ertragen? Warum kommt das jetzt auf mich zu? Kinder Gottes verstehen ihren Vater im Himmel manchmal überhaupt nicht. Und trotzdem halten wir allen Fragen gegenüber Gott den Glauben, das Vertrauen entgegen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder wenn wir irgendwo angegriffen werden als Christen, können wir sagen, Jesus, du bist mein Schutz. Ich verlasse mich auf deine Kraft, auf deine Stärke. Das ist der Schild des Glaubens, dass wir daran festhalten. Du, Gott, machst es gut. Dein Wort ist wahr. Du weißt, was gut für mich ist und weißt, was ich jetzt brauche. Und ja, der Glaube wird auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen gestärkt. Deswegen sind wir heute Morgen hier zusammen und brauchen das immer wieder. Und da denke ich auch wieder an so die römischen Legionäre, die man so in verschiedenen Filmen ja dann auch sieht, wenn sie im Kampf sind, wenn sie sich dann so zusammenfinden und nennen das Schildkröte, sehr sprechend, Schildkröte, weil sie sich dann so zusammenfinden und die vorderen Reihen haben den Schild vorne und die hinten haben ihn oben und an der Seite, und das ist, die sind richtig eingemauert mit diesen Schilden, ne? Da kommt nichts mehr durch. Schildkröte. Die Soldaten stehen ganz eng zusammen und halten ihre Schilde vor sich und über sich, und so können die Feinde Pfeile schießen, so viel sie wollen. Da kommt so gut wie keiner durch. Ja, gemeinsam, liebe Schwestern und Brüder, sind wir stärker. Gemeinsam sind wir sicherer und weniger verwundbar. Der Helm des Heils empfangt den Helm des Heils. Fahrradfahrer und Motorradfahrer wissen, ein Helm kann Leben retten. Und auch geistlich kann uns der Helm des Heils retten, wenn wir stürzen. Der Helm schützt den Kopf. Der Kopf lenkt unseren Weg, regiert unser Leben. Durch Auge und Ohr dringt viel ein, nicht immer nur Gutes. Am Helm des Heils aber prallen alle schlechten Einflüsse ab. Unser Kopf bleibt frei. Es bleibt Platz für die guten Gedanken aus Gottes Wort. Gedanken, die uns nicht verwirren, sondern gewiss machen. Wir wissen, dass wir zu Gott gehören. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Oder die Gewissheit, dass Gott es mit uns gut machen wird. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Oder die Gewissheit völliger Geborgenheit. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist übrigens alles aus Römer 8. Römer 8, also Diabetiker, habe ich jetzt gelernt, haben so ein Notfallmedikament. Wenn sie unterzuckern und es ganz schlecht wird, dann haben sie, wenn sie dran gedacht haben, etwas Traubenzucker greifbar. Aber nur als Notfallmedikament, ne? Weil eigentlich darf man ja nichts Süßes essen. Aber so ein Notfallmedikament, dachte ich, das ist Römer 8. Also Römer 8 ist so der geistliche Traubenzucker, wenn du unterzuckerst, ne? Geistlich. Geistlicher Traubenzucker. Ich sag's dir, wenn es dir schlecht geht und du Trost brauchst, dann lies Römer 8 und du wirst merken, wie das wirkt. Römer 8. Und du wirst neu spüren, dass Gott dein Heil will. Und dass es etwas Gutes ist, was Gott mit uns vorhat. Er will uns nicht einengen, er will uns nicht bedrängen, nicht einschränken, nicht verbiegen. Er will, dass wir uns entfalten, und er will unser Bestes. Und diejenigen, die das Gegenteil behaupten, oder derjenige, der das Gegenteil behauptet, so muss ich sagen, der hat das schon von Anfang an getan. Nicht? Schon im Garten Eden ist ja genau davon die Rede, dass die teuflische Schlange am Menschen hochkriecht und ihm einzureden versucht. Ja, ja, Gott erzählt, dass er es gut mit dir meint, aber das stimmt gar nicht. Gott will dich einengen, Gott will dich zu so einem komischen Heiligen machen, den alle belächeln, und alle deine schönen Karriere- und Lebenspläne sind dahin, ne? Alle deine Ideen, deine Vergnügungen. Also sagt die Schlange, Gott meint es gar nicht gut mit dir. Paulus sagt, lasst euch von dieser Stimme nicht beeindrucken. Setzt den Helm des Heils auf. Gott will das Beste für euch. Gott will ein sinnerfülltes Leben. Das ist manchmal anstrengend, manchmal hart, manchmal schwierig. Aber es ist das beste Leben, das es gibt. Setzt den Helm des Heils auf. Und empfangt das Schwert des Geistes, der Gottes Wort ist. Das Schwert ist die einzige Offensivwaffe innerhalb der geistlichen Waffenrüstung. Bislang war das alles defensiv, Verteidigung. Jetzt kommt eine Offensivwaffe. Und ja, liebe Schwestern und Brüder, wir dürfen auch zurückschlagen. Aber womit? Mit Gottes Wort. Das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert sogar. Wie geht das? Das sehen wir bei Jesus selbst. Jesus wurde nach 40 Tagen Fasten in der Wüste vom Teufel versucht. Matthäus 4, könnt ihr es nachlesen. Und Jesus besteht die Versuchung, indem er messerscharf allen Anfragen des Teufels mit Worten aus der Bibel begegnet. Es steht geschrieben, zack, messerscharf. Das Schwert des Geistes. Das Schwert des Geistes, die Worte Gottes sind oft das Einzige, was wir in Anfechtungen noch zur Hand haben. Und das könnte ich aus meinem persönlichen Leben auch erzählen. Das habe ich erlebt. In Extremsituationen, wenn es uns so richtig schlecht geht, wenn wir zumindest das Gefühl haben, uns ist alles genommen. Oder vielleicht ist es sogar so, wenn wir krank sind, wenn wir sterben müssen. Da helfen keine Erfahrungen und keine menschlichen Gedanken mehr. Da hilft nur noch, es steht geschrieben und das gilt. Und dann ist es gut, wenn man doch im Laufe des Lebens das eine oder andere Bibelwort auswendig gelernt hat. Zum Beispiel aus Römer 8. So quasi als eiserne Ration. Und wie gesagt, ich kenne das aus meinem Leben. Dann hast du plötzlich dieses Bibelwort im Kopf. Und es hilft. Es nimmt die Angst, es gibt dir Kraft, es gibt dir Zuversicht. Das Wort Gottes, das Schwert des Geistes, mit dem du dich wehren kannst gegen alles, was so an dir hochkriechen will und dich erdrücken. Am Schluss betont Paulus das Gebet. Von Gebet und Fürbitte lasst nicht ab. Betet alle Zeit im Geist und dazu seid wach. Seid beharrlich in der Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich. Paulus sitzt ja damals wohl in Gefangenschaft in Rom und fordert die Gemeinden auf, betet. Und nicht dafür, dass er freigelassen wird, sondern dass er weiterhin mit Freude von dem reden kann, was Jesus uns schenkt. Wenn Paulus die Fürbitte anderer braucht, dann dürfen wir das auch in Anspruch nehmen. Und wie gut, wenn wir da zum Beispiel in einer kleinen Gruppe miteinander Glauben und Leben teilen können, miteinander füreinander beten können. Wie gut, wenn wir da sagen können, betet für mich. Und auch dafür zum Beispiel, dass ich den Mut habe, zu meinem Glauben zu stehen. Oder betet dafür, dass ich ehrlich bleiben kann, auch in meinem Job, in meinem Beruf. Beten wir für unsere Gemeinde, dass wir im Glauben stark und treu bleiben und ein Licht für die Welt sind, dass unter uns das Evangelium des Friedens gelebt wird und wir es mit Gottes Kraft den Menschen auch erklären können. Liebe Schwestern und Brüder, Mut zur Gemeinde, so hatte ich die Epheser-Reihe überschrieben. Und heute nun zum Schluss Mut zum Kampf. Mut zum Kampf. Wir machen uns nichts vor. Das Leben im Glauben ist kein Spaziergang. Wir leben noch nicht im Himmel. Und die Mächte dieser Welt, die Kräfte des Lebens ohne Jesus, die rütteln und zerren auch an uns mitunter gewaltig. Und wenn das so ist, dann ist das auch ein gutes Zeichen, liebe Schwestern und Brüder. Das soll uns gar nicht so irritieren. Das ist auch ein gutes Zeichen, denn der Teufel hätte ja kein Interesse an uns, wenn wir ohne Jesus wären. Es muss schon auch so sein, dass es manchmal in unserem Glaubenskarton rappelt. Und wir können auch nicht aller Welt Liebling sein, wenn wir wirklich Gottes Kind sind. Aber Jesus ist bei uns und er ist unschlagbar. Er hat schon Sünde, Tod und Teufel besiegt. Also was soll uns da noch wirklich gefährlich werden? Nur festbleiben müssen wir. Geistlich wach und betend im Geist. Oder wie Paulus zum Schluss sagt, werdet stark im Herrn und in der Kraft die von seiner Stärke ausgeht. Amen.